Ja, herzlich willkommen zur Satzung. Ja, wir nehmen uns wieder die obligatorischen 5 Minutes Silence. Nach 5 Minuten klingelt dann der Wecker. Aus dem Blickwinkel oder der Ebene dessen, was wir wirklich sind, gibt es keine Unterschiede, keine Trennung, keine Verschiedenheit. Auf der Ebene des Bewusstseins scheint es so, als gäbe es die. Allerdings gibt es auch da keine Trennung und keine Unterschiede, denn alle Rollen, alles, was geschieht, alles, was wir sehen, auch die Zwischenräume zwischen dem, was wir sehen, ist alles nur Bewusstsein. Das heißt, Bewusstsein in jeder Form, als jede Form, in jeder Form als eine scheinbar persönliche Qualität, die wir Individualität nennen. Auch das ist eine Projektion des Bewusstseins. Mit anderen Worten, alles hier aus dem Blickwinkel des Höchsten ist das eine Täuschung. Und wir nennen das Maya, weil Maya bedeutet, dass das Unmögliche möglich gemacht wird. Dass wir also etwas als real ansehen, was nicht real ist, dass wir Trennung sehen, die es nicht gibt, dass wir überhaupt etwas sehen, überhaupt etwas wahrnehmen, was nicht möglich ist aus diesem Blickwinkel. Also es ist eine große Täuschung. Und in dieser Täuschung nenne ich das, was alle Rollen spielt, Bewusstsein. Manche nennen Bewusstsein das Höchste, bezeichnen es dann als reines Bewusstsein, nur damit die Begriffe klar sind, so wie ich sie verwende. Für mich ist das, was man sonst als reines Bewusstsein bezeichnet, Bewusstheit, so nenne ich das. Bewusstsein ist das, was auf dieser relativen Ebene hier sich auszeichnet, wenn wir es beobachten, erforschen, als eine Qualität, die prinzipiell nur an sich selbst interessiert ist und da eben an Aufregung. Also nichts ist interessanter als Aufregung für das Bewusstsein. Danach funktioniert es. Und diese Aufregung beginnt damit, dass in jeder Form bestimmte Aspekte von Prägungen sind, mit denen wir geboren werden und scheinbar geboren werden. Aus einem anderen Blickwinkel wird man so geboren. Und die filtern das, was dieser Form oder diesen Prägungen dann begegnet, in einer ganz bestimmten Weise. Und all das verursacht jede Menge Aufregung, die dazu führt, dass sich das dann in eine Idee einer Persönlichkeitsstruktur verwandelt, die dann diese Prägungen perfekt ausdrückt. Wenn es dann zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, dass das in Perfektion ist, dann verliert das Bewusstsein das Interesse daran, an allem, was zu lange dauert. Mit anderen Worten, es kann mit Langeweile nichts anfangen oder wenn nichts passiert. Und dann ist es plötzlich aufregender, sich seiner Natur zu widmen oder irgendwelche anderen Projekte zu beginnen oder sich zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Also funktioniert das Spiel. Und um diese Frage überhaupt stellen zu können, wer man wirklich ist, müssen sich bestimmte Aspekte des Bewusstseins aufgelöst haben, indem sie praktiziert wurden, daran geglaubt wurde. Und wenn dann dieser Freiraum entsteht, durch, wie es vorsichtig gesagt, Abnutzung, dann besteht die Möglichkeit, dass Bewusstsein sich dann auf das Höchste besinnt. Für das Bewusstsein ist das anfangs sehr interessant, bis es dann zu diesem Punkt gelangt, wo es sieht, dass es ihm selbst an den Kragen geht. Und das sehen wir in uns auch, wenn wir uns unserer Natur widmen und dann plötzlich in uns Ängste auftauchen, in der Meditation, in der Tiefe von Meditation, wo wir dann dem begegnen, dass, wenn es weitergeht, sich es weiter vertieft, weiter still wird, immer weniger von uns ist, weniger sichtbar wird und dann unserer Ansicht nach wir darin verschwinden. Und dann zeigt sich, inwieweit das Bewusstsein selber Interesse an Freiheit hat, denn wir selbst haben kein Interesse an Freiheit. Aber das Bewusstsein hat ein Interesse an Freiheit, weil Bewusstsein sich identifiziert mit dem, was nicht Freiheit ist und dann plötzlich die Idee hat von Freiheit. Wir selbst, das, was wir sind, haben überhaupt kein Interesse an Freiheit. Wir sind das Betrachten von dem, was ist, also was das Bewusstsein ausführt, also was sich hier in diesem Universum abspielt. Also nur derjenige, der sich als ein Jemand sieht, als personifiziertes Bewusstsein mit bestimmten Prägungen, hat ein Interesse, wenn es entsprechend wehtut, sich davon wieder zu lösen. Weh muss es tun, sonst löst sich das Bewusstsein nicht von sich selbst. Die andere Möglichkeit, sich auf seine Natur zu besinnen, ist, wenn dieses Bewusstsein diese Momente erfährt, wo sich Freiheit zeigt, ohne dass es sich dafür hat bemühen müssen. Das geschieht ja auch. Das ist aber das, was für die wenigsten der Fall ist. Für die meisten ist es so, dass sie sich für ihre Idee von Freiheit unglaublich anstrengen. Und bis dahin, dass sie dann irgendwann sogar vergessen, wenn diese Anstrengung zufällig dazu geführt hat, dass Befreiung auftaucht, dass sie dann vergessen, dass sie sich dafür ganz extrem angestrengt haben. Das ist leider sehr oft der Fall. Viele Lehrer vergessen das, dass sie für die Freiheit gekämpft haben und lehren dann, man muss dafür nichts tun, das stimmt auch. Oder man sollte gar nichts tun, das stimmt nicht. Abhängig von dem Punkt, an dem man steht, kann man nicht anders, als sich seiner Natur zu widmen, weil dieser Drang einfach da ist. Und man noch nicht versteht, dass es das ist, was wir immer sind, was es nicht anzustreben gilt. Aber dennoch muss da der Blick darauf ruhen. Oder so wie, wenn man verliebt ist, man den Geliebten nicht aus den Augen lässt. Also man muss den Wert von dem erkennen, was man ist. Ganz von alleine passiert es nicht, abgesehen davon, dass natürlich alles einfach nur geschieht und niemand von uns wirklich was macht, aber es wird umgesetzt und solange man glaubt, dass man jemand ist, der was tut, kann er aus dem Tun nicht aussteigen. Und aus dem Tun aussteigen bedeutet, nur zu wissen, dass man nichts tut. Nichts tun kann niemand. Niemand kann jemals nichts tun. Selbst wenn wir glauben, wir sitzen in Stille, ist da immer noch Tun. Egal wie tief es ist. Ja, wenn dann das selbst im Blick ist und sich das mehr und mehr vertieft, kommt dann der Moment, wo man das dann, was an Aktivität ist, um sich darauf auszurichten, fallen gelassen werden kann, weil es sich dann von alleine so gestaltet oder weil es einfach so verinnerlicht ist, dass man da keinerlei Aufmerksamkeit dahin geben muss. Es passiert einfach von alleine. Und dann bewahrheitet sich das, es gibt nichts zu tun. Weder für noch gegen das Selbst, keine Chance, sondern du siehst, alles geschieht einfach nur. Und das ist diese Perspektive von Freiheit, die man, denke ich, und deswegen sage ich es hier heute, weil immer wieder diese Missverständnisse auftauchen, tue ich was, tue ich nichts, muss ich was tun, kann ich was tun, ist zu einem gewissen Grad Solange du denkst, dass du das bist, was entscheidet, dass es was tut und was tut, musst du tun, weil du kannst nicht auf das Tun verzichten. Aber dann kommt dann der Punkt, wo sich das aufhebt. Und das heißt aber, dass du schon dann zu diesem Zeitpunkt sehr in dir ruhst und weißt, dass jegliche Anstrengung, dich zu erkennen oder zu wissen, wer du bist, kontraproduktiv ist. Also es ist kontraproduktiv, grundsätzlich frei sein zu wollen. Aber es geht nicht anders. Und insofern ist auch das Advaita ein Prinzip, das uns selbst als das, was wir sind, bestätigt. Das heißt, das ist das, was das unpersönliche Bewusstsein tun muss. Es muss diesen Wert von dieser Qualität, die es wirklich ist, erkennen bzw. wissen und das ehren. Und das geschieht dadurch, dass die Aufmerksamkeit da ist, wo das ist, was Freiheit ist. Oder in dem Wunsch, sich zu kennen, in der Frage, wer bin ich? Und diese Frage ist in jedem, der, ob er nun glaubt, eine Person zu sein oder nicht, wenn das Interesse an Freiheit ist, dann ist diese Frage in dieser Form präsent. Ja, und wo eine Sehnsucht ist, ist auch Erfüllung. Also das unpersönliche Bewusstsein erfüllt sich selbst insofern, als es, wenn es diesen Wunsch hat, der, wie wir heute Nachmittag spaßeshalber sagen, zu 100% ist, dann kann sich das, was wir sind, dem nicht verweigern, was sich erkennen will als das, was es ist. Unmöglich. Ja, herzlich willkommen zum Satz. Wir könnten auch sagen, diese Energie, die zunächst die Tendenz hat, sich nach außen zu orientieren und dieser Aufregung nachgeht, sich in irgendeiner Form auflösen muss. Und das tut sie am besten, indem man sich seiner Natur widmet oder eben bei sich bleibt, beziehungsweise nicht nach außen geht. Und wenn dann Innensein ist, ohne zu versuchen, innen zu sein, denn wir sind schon innen, dann verzehrt diese Flamme des Herzens diese Qualität, die wir nicht sind. Das geschieht jedes Mal, wenn du still bist, dass sich das, was du nicht bist, in dieser Flamme des Herzens verzehrt. gerne Fragen stellen, jederzeit. Oder auch nach vorne kommen.
ist es so schwer zu erfassen, so rein in die Augen. Es ist so angstbemühend.
Okay. Was musst du erfassen?
Gar nichts. Reines Gewohnheitsgesicht irgendwie. Wo sind die Augen? Einfach immer so. Der Vorhang.
Da gibt es keinen Halt dann. Kein Halt. Ja, wie ist es ohne Halt?
Ja, schön. Nein, es ist, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt ein bisschen was Optisches einbilde. Rein sowas so. Ich bin, glaube ich, kurz in der Dämmerung und dann kriege ich ein bisschen so einen Gewohnheitsstress, so wie beim Autofahren. Jetzt muss ich da was erkennen. Okay. Also so ein. Keine Ahnung.
Hier musst du ja nirgendwo ankommen. Von daher. Der Stress einfach da sein und wenn du weißt, du musst nicht funktionieren,
ja,
bleibt er nicht lange.
Stimmt, ja.
Person sucht immer nach irgendwas Bekanntem, nach irgendwas, was ihr Halt gibt.
Mhm.
Scheinbar Halt gibt.
Mhm.
Nichts gibt dir Halt.
Ja. Das ist dann auch über die Sinne so, oder? Auch so eine automatische Gewohnheit, oder ich so möglichst
ja.
Die Formen ja. Erfassen.
Ja.
Es ist auch schön, wenn man so hier in der Nacht ist, am Lagerfeuer oder so, dann ist es ja auch schön, dieses Verlieren von den Grenzen, oder? Also wenn sich die Optik...
Wenn es für dich so ist?
Ja, schon. Ja.
Ja. Die Idee des Verstandes versucht immer irgendwas aus dem zu machen, was einfach nur ist. Die Sinne nehmen grundsätzlich nur wahr, interpretiert wird es dann vom Denken. Und wenn nicht interpretieren ist, was ist dann? Kein Halt ist, was ist dann? Und wenn auch keine Tendenz ist, Halt zu suchen, was ist dann? Könnten auch sagen, wer oder was ist dann?
löse ich total auf gerade.
In deiner Sichtweise. Wird vielleicht klarer gesehen, was ist, was da eigentlich nichts ist. Da ist nichts. Nichts. Zumindest als das, was wir es wahrnehmen. Die Welt ist ein Konstrukt. So da und so wieder weg.
Aber es ist interessant, dass dieses Halt finden wollen auch so anstrengend ist, also das zu bemerken.
Das ist anstrengend. Dann schau mal, wie es ist, wenn du mit deinen Sinnen nicht nach außen gehst.
Ja. Ja?
Also siehst, was ist, aber so nicht mit dem mitgehst, was irgendwo hinter dir ist.
Ja, es reizt sich so ganz entspannt, so, aber ich merke es von unterschiedlichen Varianten, wie anstrengend.
Ja, wir können switchen, weißt du?
Genau. Und scheinbar ist die gewohnte Variante so die sichere, aber dann eigentlich doch nicht, weil es sehr wieder so anstrengend ist. Also irgendwie. Wenn es noch mehr so bei mir bleibt, dann verschwimmst du noch mehr.
Okay, ist mir recht.
Es kann aber auch ein bisschen Farbgebung im Raum liegen. Keine Ahnung.
Ja, die Wahrnehmung veranstaltet alles Mögliche. Schau, wie es ist, wenn du den Impulsen nicht folgst, die auftauchen. Halt suchen, interpretieren, aktiv sind die ganze Zeit.
Und sich auch nicht jetzt davon diesen Phänomenen da so ablenken lassen, oder? Also es wäre ganz lustig zu beschreiben, aber nicht so wichtig, oder?
Nein. Diese Phänomene sind Trugbilder in diesem Trugbild der Erscheinung. Ja. Genauso wenig real. Also schauen ohne zu schauen, hören ohne zu hören.
Ja, das ist gut.
heißt für dich die Idee von Sicherheit aufgeben.
Ja. Du hast jetzt gesagt, es ist, da fühle ich so, dass es auch wieder so geredet, aber es fühlt sich dann total wahr an, wenn du das sagst. So, das, oder auch so schön an, das ist ja, hören, ohne zu hören und so weiter. Also zumindest eine Ahnung von dem.
Sich erlauben, still zu sein. Sich selbst zu sein.
Das stresst mich ein bisschen, was du sagst, aber ich weiß nicht, jetzt komme ich so ein bisschen in das Gefühl, es geht jetzt so therapeutisch oder weiß ich nicht, oder irgendwie, aber also das ist bei mir so sensibel. Ich spüre so, ich ziehe so nach hinten, aber ich falle dann trotzdem nicht um, also ich lass mich halt so.
Muni, du hast heute Nachmittag nochmal die Möglichkeit erwähnt, dass man die Aufmerksamkeit nirgendwo hinlenkt, also dass man gar nichts macht und nichts will. Geht das auch, wenn man im täglichen Leben, wenn man irgendwas an der Arbeit macht? Oder muss man doch irgendwie eine Aufmerksamkeit irgendwie dabei haben?
Ja, dann gilt es natürlich, die Aufmerksamkeit dem zu widmen, was man als Tätigkeit ausführt. Und zu schauen, dass dann zumindest die Aufmerksamkeit nicht davon noch weggeht. Denn wir sind ja tendenziell immer damit beschäftigt, irgendwo Halt zu suchen. Und auch dann, wenn wir Arbeiten erledigen, schweifen wir ab. Das ist ständig unterwegs. Und gut, ich meine, wenn wir ja die Aussage bestätigen wollen, die ja stimmt, wir tun nichts, letzten Endes geschieht auch das nur. Und das geschieht zu dem Grad, wie es gerade auftaucht. Und egal, was dann als Idee dahinter ist, dass man da nicht irgendeinem Impuls folgen sollte. Wenn das Impuls folgen geschieht, dann geschieht das. Aber es ist gut, das zu wissen, das grundsätzlich nicht zu tun. Aber in Bezug auf das, was man tut, solange man glaubt eben, oder je mehr man noch glaubt, dass man das ist, was handelt, könnte man sagen, naja, dann schau, dass deine Aufmerksamkeit nirgendwo hingeht. Aber es geschieht oder es geschieht nicht. Und man kann seine Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig, haben wir heute Mittag auch mal kurz besprochen am Tisch, nicht gleichzeitig in zwei verschiedenen Richtungen lenken. Wenn die Idee ist, jetzt die Tätigkeit auszuführen, dann ist es kaum möglich, dann gleichzeitig zu bestimmen, irgendwo hinzugehen mit seiner Aufmerksamkeit. Aber es kann sein, durch Übungen des Nichtübens oder nicht irgendwo hinzugehen, dass sich in dir so etabliert, dass du auch in deiner Tätigkeit nicht irgendwo hingehst mit deiner Grundaufmerksamkeit. Also es ist möglich, im Grunde genommen verankert zu sein in sich selbst, in seinem Zentrum zu sein und trotzdem alles Mögliche zu machen, grundsätzlich.
Es ist das Gleiche wie mitschwimmen mit der Arbeit. Also so ein Gefühl zu haben, es passiert einfach. Also ich habe zwar im Kopf, das und das mache ich, aber irgendwie, es ist mehr so ein Passieren.
Ja, wenn es für dich so wahrnehmbar ist, dass es geschieht und du für dich nicht reklamierst, dass du bestimmst, was du tust, dann ja. Also dann ist es nicht das, worum es in dieser Übung geht, ist ja, dass man dieser Tendenz nach außen nicht folgt, weil es bestimmte Nachteile mit sich bringt, eine Identifikation dieser Form oder die sich bestätigt als die Form, indem sie eben diese Tendenzen verfolgt. Aber wenn es darum geht, Dinge zu tun, dann muss es nicht oder ist es nicht unbedingt angebracht. Weil wenn es gelingt, dass es sich so ausführt, wie du es gesagt hast, dass einfach Tun geschieht, absichtsloses Tun, dann ist das die volle Aufmerksamkeit da und nicht bei anderen Tendenzen, die das System als solches unterstützen. Weißt du, also insofern, als dann die Energie rausgeht, um sich zu bestätigen, um Sicherheit zu haben oder so wie eben Halt zu finden oder sich einen Mehrwert zu versprechen oder den Minderwert zu bekämpfen oder was auch immer, zu vermeiden. Das geschieht ja dann nicht in dem Moment.
Wenn man einfach nur Freude daran hat, was man macht, dann ist es keine Absicht. Also diese Freude zu spüren, die ist einfach da.
Ist es, genau, ja. Ja. Aber es geht um diese Grundtendenz, dass man also schaut, dass das System eigentlich nicht bei sich ist. Darum geht's. Und jetzt nicht zu versuchen, bei sich zu bleiben, sondern eher dann die Tendenz im Blick zu haben, die nach außen geht, die sich irgendwohin orientiert, zum Teil sinn- und zwecklos.
Nicht bei sich bleiben heißt, was machen, an was anderes denken, oder?
Zum Beispiel, ja. Ja, oder eben die persönlichen Tendenzen wieder hofieren.
Was heißt die persönlichen Tendenzen?
Na, das heißt, wenn du zum Beispiel das Thema Minderwert hast, dass du schaust, dass du dich ständig bestätigst oder dass du Anerkennung von anderen willst und dann alles Mögliche unternimmst, dich nach außen zu orientieren, um dann bestimmtes Feedback zu bekommen für dich. Das ist eine Außenorientierung. Ein von dir weggehen.
Wenn ich einfach nur das mache, was mir Freude macht, aber die Anerkennung kommt trotzdem, also quasi als Beiprodukt.
Das ist kein Thema. Da kommt es wieder darauf an, was käme es dann in dem Moment darauf an, wenn die Anerkennung kommt, wie dein System dann damit umgeht. Ob sich dann darin bestärkt, dass es sich sagt, wie toll es ist. Oder ob das auch dann einfach vielleicht die Kenntnis davon ist, das ist gut geworden und tatsächlich habe ich es nicht gemacht. Weil so gut, wie es geworden ist, kann ich es selber nicht so gemacht haben. Kommt drauf an dann. Und diese Übung bezieht sich natürlich primär darauf, dass die Tendenz die ist, bezüglich unserer Natur, mit allen möglichen Mitteln sie zu erreichen. Und dass eben keine Tendenz mehr ist, die zu erreichen, ist der Endpunkt von der ganzen Sadhana, die man so macht in seinem Leben. Dass man also von vornherein dann möglicherweise sehen kann, darum geht's. Und Wenn ich also die Tendenz habe, mich diesbezüglich anzustrengen, um das zu werden, was ich eigentlich schon bin, ist sinnlos. Also kann ich es vielleicht, oder steht es vielleicht an, dass es geschieht, dass es sich nicht mehr nach außen orientiert. Ja. Darauf bezieht sich diese Übung primär.
Wie so ein Vorgeschmack oder so, ne?
Wie könnten wir sagen, Vorgeschmack, ja. Ja. Wenn man eine Ahnung hat und man weiß, okay, darauf läuft es prinzipiell hinaus und dann ist es kontraproduktiv, wenn ich mich für etwas anstrenge, was ja schon ist und was ich auch schon gesehen habe. Ja, das ist ja das, was wirklich für einen zählt, was man selber schon für sich erfahren hat und gesehen hat.
Worauf zielt die Sekunde?
Nein, wo kommt die Sekunde? Ich meine, die persönliche Struktur will natürlich auch immer in Bezug auf das Selbst einen persönlichen Vorteil. Der persönliche Vorteil ist dann eben, dass sich dann das erfüllt, was man sich unter seiner perfekten Persönlichkeit vorstellt, könnte man sagen. Darauf bezieht sich dann sekundär. Die Frage ist natürlich, ob man grundsätzlich, wenn eine Tätigkeit ausgeführt wird, ob man dann nach außen geht. Das ist nicht unbedingt der Fall. Ja? Wenn, wie gesagt, die Tätigkeit sich so vollzieht, wie du sagst, absichtslos, Freude daran ist.
Ja, wenn so eine ruhige Zufriedenheit einfach damit ist.
Nein. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Haupttendenz des Bewusstseins das ist, dass es nach dem Prinzip Aufregung funktioniert. Und wenn, so wie du sagst, das ohne Aufregung geht, in Zufriedenheit oder Stille sogar, dann ist der persönliche Faktor in dem Sinn nicht beteiligt, als Idee jemand zu sein, der von dem, was er gerade tut, da profitiert. Und das ist immer Aufregung. Und selbst bei der Freude muss man schauen, welche Art von Freude ist es denn? Es ist eine, die dich in deinen Ansichten von dir selbst, in deinen Erwartungen bestätigt, oder ist es eine ganz natürliche Freude, die aus der Handlung, die absichtslos ist, erwächst? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied von Freude.
Aber absichtslos bezieht sich nicht darauf, was man erreichen will. Also wenn man was macht, hat man ja vielleicht ein Ziel, man will was fertig machen oder kreieren oder...
Dann heißt es nicht, dass man nicht dann, wenn am Anfang die Absicht steht, etwas zu tun, in der Handlung dann absichtslos ist. Das passiert gerade bei Tätigkeiten, die man gewohnt ist auszuüben, wo man nicht viel denken muss, dass man dann sich da wiederfinden kann in der Absichtslosigkeit. Auch wenn man sich vorher sagt, so, das mache ich jetzt. Und es muss gemacht werden, aufgrund eines Termins oder anderer Gründe, wegen.
Und wenn was so läuft, dass es auf einmal nicht mehr klappt, das wird dann genommen, um diese Aufregung zu haben, von der du gerade gesprochen hast.
Darin
kann auf jeden Fall passieren.
Kann, ja. Oft ist dann aufgestaute Energie, die sich dann da entladen kann. Ja, die aus anderen Szenarien von Aufregung kommt.
Woraus? Woraus?
Naja, weil das System ist ja ständig mit Aufregung beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass es dann sich auch entlädt. Also dass die Aufregung, die darin auftaucht, dann auch wieder geht, nachdem sie aufgetaucht ist. Denn vielen Menschen ist eine unglaubliche, ungeheure Unruhe. Die daher kommt. Immer ständig auf der Suche nach Aufregung und die findet kein Ventil. Und da bist du irgendwann mal so in Funktion von Aktivität, dass du da keinen Halt mehr findest. Also kein Anhalten mehr findest. Dann geht das so weit, dass sich das System, wenn das nicht an einen Punkt kommt, wo es sich dann versteht, so weit geht, dass es zu einem Burnout kommt. Das ist eine Investition von zu viel Energie. Das System, das diese Energie beinhaltet oder ausdrückt, irgendwann dann erschöpft, komplett erschöpft. Burnout ist ein zu viel an Energie, was dann dazu führt, dass man dann gar keine mehr hat. Verbrannt darin. Also die Menschen kommen, also bei den meisten Menschen ist es so, kommen nicht zur Ruhe. Ruhe ist schon fast bedrohlich, weil in der Ruhe spürt man sich da nicht mehr. Oder kommt dir langweilig vor. So wie die meinen anderen auch hier heute Abend, dass wir jetzt hier so lange in Stille gesessen haben. Plötzlich langweilig. Fehlt es an Impulsen, fehlt es an Aufregung, fehlt es an der Bestätigung in Form dieser Aufregung, ich bin am Leben. Ich kann mich fühlen. Action. Bin da. Total.
Gibt es Aufregung, ohne sich dann damit zu identifizieren, oder ist Aufregung immer nach außen gerichtet?
Ja.
Immer nach außen. Hm. Also nichts Positives für
nicht wirklich, nein.
Den Fokus. Hm. In Aufregung ist es der Fokus weg, dann ist er nach außen gerichtet.
Ja, in der verliert man sich. Also wir können sagen, dann darin liegt ja auch immer eine Hoffnung, in der Hoffnung, durch Aufregung sich zu finden, verliert man sich. Ja, durch genau ins Gegenteil. Die persönliche Struktur will sich ja immer nur bestätigen. Und das tut sie in der Form von Aufregung, die den Prägungen, die in diesem System laufen, entspricht.
Gibt es was Positives in Aufregung?
Ja, gibt es. Wenn dann die Tendenz plötzlich die ist, dass das Bewusstsein sich auf das, was es wirklich ist, bezieht. Also, dass ihm mehr verspricht als jegliche andere Aufregung. Also die Aufregung, sich selbst zu kennen. Das braucht es, weil da das System, wie gesagt, an Aufregung interessiert ist, und er nimmt es nur etwas, wenn es aufregend ist. Also muss das, was wir sind, aufregender sein für das System als das andere, was es sonst bedient. Das ist eine Weile positiv, bis es dann wieder umschlägt, denn man muss sich davon, wieder lösen, von dieser Aufregung, weil das, was wir sind, hat mit Aufregung nichts zu tun. Gar nichts. Im Gegenteil. Er löst jede Aufregung. Also erst brauchst du diesen Anreiz, könnten wir sagen. Ersetzen wir jetzt Aufregung durch Anreiz. Und der immer auch Aufregung beinhaltet. Und dann muss sich das Bewusstsein auf das stürzen, was es in seiner Essenz ist. Und dann diese Aufregung, diesen Anreiz wieder gehen lassen. Und dann mit anderen Worten diese Ausrichtung auf das Höchste in Form des Wertes, den es darin sieht, ersetzen. Also das heißt, nicht für sich selbst, um die Aufregung wieder zu stimulieren, sondern als Wertschätzung dieser Qualität gegenüber. Das heißt, das wäre dann nicht mehr zu versuchen, einen Zweck mit dem zu verbinden, dass man sich kennt, sondern einfach, weil es einem wichtig ist, sich zu kennen. Ja, das Wichtigste überhaupt, sich zu kennen. Nicht, weil man denkt, wenn ich mich dann kenne, dann bin ich toll, ja, zum Beispiel. Oder kann ich eigentlich dies machen oder jenes machen oder dann lieben mich alle. Das ist sehr häufig der Fall. Nein, um des Selbstwillen, um dieser Qualität willen, weil du die einfach schätzt. Und dafür musst du sie kennen. Ja, ein Stück weit musst du sie kennen. Also je weniger von dieser Struktur der Persönlichkeit vorhanden ist, umso weniger besinnt sich diese Struktur auf sich selbst und sagt, dadurch gewinne ich am meisten Aufregung. Je weniger davon da ist, umso mehr wird es gezwungen, sich dem zu widmen, was es wirklich ist. Es ist keine freiwillige Entscheidung. Niemand entscheidet sich frei, sich seiner Natur zu widmen oder in Satsang zu gehen. Das ist ein Zwang. Ein Muss. Von wegen Freiheit und so weiter hier.
Diese letzte Aufregung loslassen, ist das ein Prozess oder hast du da einen Hinweis?
Geschieht von alleine. Also es zu verstehen, wenn wir das hier sagen, es ist eines, das ist schon mal gut, nachvollziehen zu können, zu verstehen und zu wissen, ah ja, das stimmt, das stimmt. Aber machen kannst du es nicht. Du kannst nicht bestimmen, dass du irgendwas einfach nicht mehr bedienst oder loslässt oder damit aufhörst.
Das ist schrecklich.
Ja, ja, nein, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn wir zu sehr bestimmen könnten, was wir tun, dann wären wir möglicherweise noch unglücklicher. Weil wir dann zu sehr an dem persönlichen Vorteil festhängen würden. Und nicht an dem, was der Wert ist von dem, was wir sind. Nein, das ist so, dass im Laufe der Zeit das einfach von alleine abfällt. Also all die Dinge, von denen man so sagt, das musst du tun, das solltest du tun, diese Moral musst du leben, du musst dich davon loslösen, du darfst das nicht mehr leben und so weiter. All das, das sind Dinge, die eine Folge davon sind, dass die dann irgendwann abfallen. Aber nicht, weil du dir sagst, ich mache das, kannst du es machen. Können wir nicht. Lass mal los.
Ja, es ist ja das Wollen, was einen dahin gebracht hat oder was mich jetzt hierhin gebracht hat. Und obwohl ich weiß, dass es mir jetzt im Weg steht, geht es nicht.
Nein,
es ist halt da.
Ja, ist da. Aber dann ist der Punkt noch nicht gekommen, dass es von alleine gehen kann. Dann muss noch Wollen sein, sozusagen.
Ja. Also jedes Tun macht da auch keinen Sinn. Das ist,
nein, ja. Nein. Das, was wirklich scheinbar Sinn macht, ist das Sehen von dem, was ist und das Verstehen dann. Wenn das Bewusstsein selbst versteht, worum es wirklich geht, dann kann es mit den Dingen aufhören, die nicht mehr gehen. So ist es. Es ist nicht in unserer Hand. Das Ganze ist zu komplex, weißt du. Also ich meine, wir wissen ja, wenn wir, ihr seid jetzt schon in einigen Satsangs gewesen und hier geht es um Non-Dualität. Wir wissen also, wenn wir genau schauen, da finden wir niemanden in uns. Ist niemand da, der wirklich aus sich heraus unabhängig von allem anderen entscheidet. Das Ganze ist ein Gesamtereignis und diese Unterscheidung von hier bin ich und da ist jemand anders, wird aufgrund der Sinne und der Interpretation und der Täuschung gemacht, aber tatsächlich ist es nicht real, ist nicht stimmig, passiert nicht. Also das heißt, das Ganze ist das, was letzten Endes den Ausschlag gibt in Bezug zu dem, was ich durch diese Form, die hier sitzt und glaubt, dass ich jetzt was wollen muss, ausdrückt. Ja. Das ist eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, aber es ist wahr. Aber auch das können wir für uns selber sehen, inwieweit wir wirklich schauen, was wir von dem, was wir tun, wirklich bestimmen. Viele Dinge, von denen du weißt, die hättest du gerne anders, wirst du sehen, die gehen nicht anders. So wie jetzt. Wenn wir glauben, dass wir wollen können, dann könnten wir jederzeit mit dem Wollen aufhören. Also du könntest jetzt aufhören mit dem Wollen, stehst du, wenn du es bestimmen könntest. Dann könnten wir jetzt sagen, wenn es nicht passiert, du willst nicht, das Wollen aufhört. Ja. Oder du kannst nicht. Das ist das. Und geht es einfach nur zu schauen. Und das offenbart sich in jedem Moment, wenn wir wirklich schauen, wie dieses System hier funktioniert. Deswegen ist auch, wenn wir von wir sprechen, ich spreche immer gerne wieder, aber von wir gibt es nicht. Gibt kein Wir. Gibt nur ein Ich. Das ist das. Auf der einen Seite ist es Bewusstsein, was als die Idee von Ich funktioniert, und auf der anderen Seite ist es dieses absolute Ich, was frei ist von Bewusstsein. Gibt kein persönliches Ich. Oder hast du dich entschieden, in deiner Kindheit auf bestimmte Dinge so oder so zu reagieren, bevor du denken konntest? Denn da fangen wir an. Wir fangen schon an im Mutterleib. Wir fangen schon, also nach meinem Wissen, schon nach der Zeugung oder schon beinahe während der Zeugung. Ja, geht das los. Und da bestimmst du gar nichts. Das sind bestimmte Strukturen, die sich in dir entfalten, die auf das, was im scheinbaren Außen passiert, reagieren. Und daraufhin interpretiert dieses System das in eben der Weise, wie es das kann, aufgrund der Prägung. Wo ist da ein freier Wille? Ja, keine Chance dafür. Und dann, wenn wir glauben, dass wir den hätten, dann ist der Mechanismus schon so weit fortgeschritten, dass da überhaupt keine Kenntnis mehr davon ist, wie der überhaupt in Gang gekommen ist. Ja. Wir wissen das gar nicht mehr, wie der in Gang gekommen ist. Das müssen wir erst dann erforschen, indem wir schauen, wie wir ticken. Dann wissen wir, aha, das kommt durch die Identifikation des Bewusstseins mit Prägungen und Reaktionen in diesem System. Dadurch entsteht dieses Ich-Idee. Und die Ich-Idee ist eine bestimmte Energie, die mal präsent ist, mal nicht. Im Tiefschlaf ist sie nicht präsent. Im Wachzustand ist sie präsent. So, bin ich also das Ich, was einmal nicht präsent ist und einmal präsent ist? Ja. Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Und dann kann man so nach und nach so für sich aussortieren, so was ist denn wahr, was funktioniert? Bin ich derjenige, der handelt? Bin ich derjenige, der bestimmt, was passiert? Habe ich mich in die Prägung so hineingesteigert, freiwillig, um zu leiden, bis ich es nicht mehr aushalten kann? Ja. Bin ich so dämlich? Könnte ich auch fragen. Wirklich? Ja. Ist man, wäre man so dämlich? Ja. Ja.
Das hat noch zu keiner direkten Erkenntnis geführt.
Das, ja, kann
das
es aber.
Das ist das, worauf ich noch warte.
kannst du lange warten. Das Warten macht es nicht besser. Aber wenn dir die Freiheit wichtig ist, ja, lass sie nicht aus dem Blick. Mit anderen Worten, ja, das ist das Entscheidende im Grunde genommen. Wenn man sie will, dann hat man sie immer im Sinn. Wenn man die Stille schätzt, dann hat man sie im Sinn. Und dann widmet man sich ihr einfach. Also mit anderen Worten, man sieht durch das, was durch einen selbst passiert, also durch diese Form passiert, in welche Richtung es geht. Wenn also dann die Idee da ist, ich will Freiheit und es gibt keinen Moment an Zeit, den man dem System gönnt, um mal die Freiheit zu schmecken, dann geht es nicht um Freiheit. Ja. Geht es um die Idee, dass es ganz gut wäre. Aber besser nicht, ja. Weil das andere hat eben noch Vorrang oder ist wichtiger. Die Freiheit liegt darin, nicht entscheiden zu müssen. Verstehst du? Die liegt darin, nicht entscheiden. Stell dir mal vor, du müsstest wirklich all das entscheiden und das alles richtig machen. Welche Ballast das ist. Ich sehe immer wieder im Satz an, wenn das jemand für sich sieht, wow, okay, selbst wenn er noch nicht für sich so sieht, wie du jetzt meinst, dass du sehen müsstest. Ich weiß für mich schon, ganz klar. Aber nur zu hören, wenn ich nicht entscheide, was ich tue und dann auch in Bezug auf das, was in meinem Leben war und für das ich mich bisher schuldig gefühlt habe, ich dann nicht schuldig bin. Wow, was für eine Erleichterung, ja, dass ich das nicht entschieden habe.
Also freiwillig ist eine Illusion, muss ich sagen.
Ja, eine Idee. Eine Idee, die eben sehr überzeugend wirkt, weil sie nun mal eben unser Leben, unser Sein und damit das Unglücklichsein bestimmt. Daher ist es so glaubwürdig, ja, unglaublich glaubwürdig. Aber es ist nur eine Energie, die jederzeit ja auch wieder sich auflösen oder sich davon machen kann. Ja. Ja. Und in der Frage, wer bin ich, nutzen wir diese Energie. Das heißt also, wenn du dir die stellst, wirklich wissen willst, wer du bist und dann als Folge davon bei dem Ich bleibst, als einzigen Gedanken, wer bin ich, willst du ja wissen, dann, wenn es sich für dich so offenbart, dass du diese Energie von diesem Ich spüren kannst, heißt, kannst du dich daran sogar festklammern, in diesem Spüren von diesem Ich. Und je mehr diese Präsenz da ist, wo dieses Ich ist, umso mehr löst es sich auf. Also mehr das Sehen von dem ist, dass da Ich-Gefühl ist, löst sich das auf. Zumal die Frage ja darüber hinausgeht. Die will ja wissen, was dieses Ich ist. Fragt sich immer so, wer ist? Oder was ist denn diese Energie hier eigentlich, Mensch? Reicht langsam. Ja. Ja. Sehr wertvoll, das zu wissen.
Und darauf gibt es ja nicht wirklich eine Antwort. Das geht so weit, bis der Verstand scheitert, oder?
Naja, die Antwort ist, die zeigt sich in jedem Moment, nur wir glauben, es müsste einer kommen, die dem entspricht, wie wir funktionieren oder denken. Die Antwort ist die, dass keiner kommt. Das ist doch die beste Antwort. Sonst hätte das selbst eine Qualität, die wir benennen könnten und eine Wirkung. Die hat es ja auch. Aber das Selbst, wohin du dich ja orientierst in der Frage, ist natürlich eigenschaftslos. Also wenn sich nichts zeigt, kannst du feiern. Wenn sich gar nichts zeigt und nichts enthüllt, kannst du sagen, wow, okay, ah, okay, deine Ahnung. Und das ist ja auch der Hinweis, sich dahin zu orientieren, auch wenn man in Stille ist, wo nichts passiert. Ja, also nicht dem Folgen oder dem Verfallen sein, was da scheinbar als was Besonderes, als ein Phänomen darin auftaucht. Und das ist die Kunst, eben da zu sein, wo eben praktisch scheinbar nichts passiert.
Und was ist denn die Freiheit in diesem Nichts?
Das Selbst ist ja Freiheit, dafür brauchst du dann keine mehr. aber es ist kein Nichts, es ist nur, dass ja, da nichts passiert da drin.
Was du jetzt gesagt hast, also wenn, wir haben es nicht ganz gelernt, aber in diesem nur Sein ist man frei. Oder ist es ist frei, in diesem Sein zu sein? Oder so.
In jedem Moment, können wir sagen. Aber Freiheit wirklich dann ist dann, wenn eben kein Wunsch mehr in Bezug auf Freiheit ist. Also keine Ideen mehr dahin kommen zu wollen. Und das ist dann nur dann, wenn du dich als das unterschiedslos und unterbrechungslos kennst. Dass es praktisch nicht mehr aufhört. Ja, ja, das ist dann das, was wir Freiheit nennen. Was keine ist, wie gesagt. Ja. Es ist so selbstverständlich dann. Das ist, ja.
Wenn ein Lehrer sagt, es gibt keinen freien Willen, außer die Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken, dann ist der zweite Teil mehr eine therapeutische Aussage.
Der zweite Teil ist eigentlich eher sagen wir mal so, für den der zweite Teil gesagt würde, ist der erste nicht gültig und umgekehrt.
Ah ja.
Ja, weil... Das ist für die, die eben denken, dass sie den hätten und die eben natürlich ansonsten die Tendenz haben, wenn immer ihnen das nicht sagt, die persönliche Struktur weiter zu bedienen. Also muss man ihnen sagen, so bediene sie nicht weiter, weil wenn du Freiheit willst, dann bediene eben das selbst oder steige aus dem. Und das geht am besten, aussteigen geht nicht, also widme dich, wenn die Tendenz die ist, Aufregung zu suchen oder sich auf irgendwas zu besinnen, dann besinne dich auf das. Dann entscheide dich dafür, die Aufmerksamkeit dahin zu richten. Aber tatsächlich ist es ein Widerspruch in sich, wenn man dem Menschen sagt, du, es gibt keinen freien Willen, aber das ist für mich nicht stimmig. Es geht nicht. Es ist nicht wahr. Aber wenn man im Satz ist, ich weiß nicht, was man dann also sagt, aber im Grunde genommen ist es sinnvoll, dass man mit jedem auf der Ebene spricht, wo er gerade steht. Und dem einen muss man sagen, du unterlass diese Tendenzen, da alles Mögliche zu versuchen. Und dem anderen muss man sagen, du musst jetzt wirklich schauen, dass du deine Leittendenzen und Strukturen nicht weiter bedienst und hör auf mit dem Jammern, widme dich dem, was Freiheit ist. Und das ist ein scheinbarer Gegensatz, den man in dem einen Satz so zusammenfassen kann, den du gesagt hast, erwähnt hast. Ja, tatsächlich gibt es für den, der glaubt, dass er keinen freien Willen hat, eben keinerlei Idee dann, dass man irgendwas tun könnte. Und für den, der das glaubt, dass er ihn hat, der muss danach leben. Selbst wenn er schon letzten Endes auf einer Ebene weiß oder gehört hat, tatsächlich gibt es den nicht. Aber es macht keinen Sinn, dann in die Passivität zu gehen. Das ist das, was die meisten Menschen dann daraus machen, dass sie meinen, ich habe keinen freien Willen, ja, dann kann ich ja jetzt nichts mehr entscheiden. Ja. Oder dann sitze ich vielleicht irgendwann da und mache nichts mehr, aber keinen freien Willen zu haben, war ja vorher auch nicht nur rumliegen, bevor man das gehört hat, sondern natürlich Aktivität, ganze Zeit. Ja, und still zu sein, also zu versuchen, still zu sein und zu glauben, man ist nicht in Aktion, das ist eine Täuschung. Das ist genauso Handlung, wie wenn man in Aktion geht. Von daher ist die entscheidende Qualität in uns die des Losgelöstseins von dem, was ist. Und nicht bestimmte Qualitäten von Empfindungen oder Zuständen im System. Entscheidend ist, bist du losgelöst von dem, was passiert. Das ist das, was wir als Freiheit bezeichnen können. Kein jetzt Süße von Glückseligkeit und so weiter. Das ist es nicht. Nicht, dass sie nicht wäre. Das ist nicht so, dass die nicht ist. Aber die kann durchaus auch in Momenten zugedeckt sein. Das weiß jeder, der hier im Raum ist, dass es Momente gibt, wo sich strahlende Freiheit und Frieden zeigt und wo wir glauben, dass das bleibt jetzt auch so. Und 5 Minuten später oder noch nicht mal so lange ist es wieder ganz anders. Also die Zustände sind das nicht. Kann jederzeit wieder eine Form von Überlagerung im System auftauchen, bis sich das jetzt alles erlöst hat. Und ob sich das für alle komplett erlöst, ist die andere Frage. Aber die Loslösung davon ist das Prinzip, darum geht's. Denn was ist die Anhaftung an das, was passiert? Das ist das, was wir Ich-Struktur nennen. Das ist der Kleber, der sich zwischen das stellt, was sieht, und das, was gesehen ist. Das ist die Ich-Struktur, die Aktien darin hat, in dem, was scheinbar von hier nach dort geschieht und damit eine Trennung etabliert. Wenn das wegfällt, ist die Trennung, der Kleber zwischen diesen Geschichten weg, dann ist der Raum geöffnet in die Unterschiedslosigkeit von dem, was sieht und das gesehen wird. Es ist einfach nur Sehen. Ja, und dieses Sehen offenbart sich auch in dieser Form, von der wir gesprochen haben, wo keine Tendenz ist mehr, irgendwo hinzugehen. Da ist einfach das Sehen, was eben sieht, keine Tendenz irgendwo hin. Ansonsten ist die Tendenz, die sieht, Tendenz geht irgendwo hin. Jederzeit, wenn man sich selbst öffnet als das System, so wie es gerade ist, kann man das sehen. Diese Qualität des Sehens ist ständig für uns verfügbar. Das ist unglaublich. Jederzeit kann man einfach schauen, was wahr ist. Sofern es denn ansteht, nicht weil wir es bestimmen. Auch wenn wir im Sprechen immer wieder, klingt es immer so durch, als könnte man was tun. Da verweise ich drauf, nein, das ist nicht so. Wiederhole es gern nochmal. Aber es klingt dann so, weil wir einfach so gewohnt sind, bestimmte Dinge so zu beschreiben. Wenn man das tut, dann ist das und dann müsstest du das und so weiter. Das sind alles nur Hinweise, wie es gehen könnte. Machen muss es das Bewusstsein. Wenn es keine Lust hat, macht es nicht. Ja. Nein, nicht so. Das ist auch ein Spaß. Sondern wenn es nicht ansteht. Das Bewusstsein selbst bestimmt auch nicht, was es tut oder was hier in jeder Form passiert. Das gesamte Universum ist das Auftauchen von Bewusstsein, das dann in diesem Moment, diesem Gedanken, der da diese Welt sozusagen darstellt oder das Ereignis, was hier stattfindet, praktisch aus einem Guss liefert. Da ist keine Qualität von Bewusstsein, die jetzt dann sagt, so jetzt, diese Tendenz gefällt mir nicht, ich ändere jetzt mal. Oder wir schaffen jetzt mal eine Flüchtlingskrise oder was auch immer. Das ist aufregender als das, was davor war. Nein, nicht wirklich. Das ist nicht so. Ja, aber wir sind nicht verschieden von diesem Bewusstsein und schon gar nicht von der Bewusstheit. Also es gibt nichts zu gewinnen und auch nichts zu verlieren. Es gibt keine Freiheit zu gewinnen. Sie zu sehen, als das, was sie ist, und dann als dich, als das, was es ist, was Freiheit ist, was niemals verschieden voneinander ist. Diese Freiheit, die wir selber sind, können wir nie gewinnen. Keine Chance. Aber es kann passieren, dass das Interesse an dem, was wir nicht sind, was diese Qualität, die wir sind, überlagert, nachlässt, aufhört, zum Stillstand kommt. Und dann zeigt sich, was ist. Es zeigt, es geht nur so. Geht nur so. Daher ist es wichtig, seine Struktur zu kennen und sie nicht mehr in der Weise zu bedienen, dass sie uns das zufügt, was wir Leid nennen. Sodass wir auf die Idee verfallen müssen, ich will hier raus, ich will nur hier raus, nichts wie weg. Was ja nicht verkehrt ist. Grundsätzlich. Aber solange sie nicht verstanden ist und nicht verstanden ist, dass die nicht dazu dient, dass Freiheit ist, läuft sie so weiter. Also, wenn, ich sage es gerne nochmal, die persönliche Struktur nicht in Aktion ist, dann tauchen diese Momente auf von Qualität, von Zufriedenheit, tiefer Stille, dass wir sagen so, wow, ich habe jetzt eine Ahnung von dem, was ich bin. Und wenn dann die wieder auftauchen, dann färbt sich das wieder ein. Und je mehr davon sich auflöst, umso mehr zeigt sich das, was wir sind. Das ist das Grundprinzip. Und je mehr sich davon aufgelöst hat, umso mehr will dann das Bewusstsein auch für das System jetzt Freiheit erwirtschaften. Ja. Nicht, weil es will, sondern weil es muss. Es muss. Es wird dann durch die Präsenz dessen, was ist, durch das Selbst sozusagen animiert, sich auf das zu besinnen, was das Selbst ist. So geschieht's. Wenn es geschieht. Na, heute machen wir nicht Schluss. Oder? Wir sind jetzt gerade mittendrin. Ich meine, wir haben so lange die Zeit vertan mit Stille sitzen.
Der kennt schon noch eine Frage.
Jetzt? Okay.
Was jetzt?
Wann ist der Satz dann vorbei?
Sprechen Sie es euch ab. Ist okay. Genehmigt. Super. Okay. In dem Zusammenhang, was war das nochmal? Was hat Demut für Bedeutung darin?
Demut hat eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung darin, weil das bedeutet, dass die persönliche Identität nicht versucht, sich aufzubauschen, was Besonderes zu sein, sondern im Gegenteil erkennt im Grunde genommen, okay, ich bin es eigentlich nicht, der hier bestimmt, was passiert. Und das, was hier passiert, ist unglaublich als Qualität. Zum Beispiel, wenn es dann schon beginnt, die Qualität des Selbst im Blick zu haben, wie Stille zum Beispiel, als eine Form davon oder Zufriedenheit. Und das heißt, die Arroganz fällt weg. Demut bedeutet die Arroganz, zu glauben, man ist jemand, der bestimmt, was passiert und der toll ist.
Das heißt,
Demut heißt das Gegenteil davon.
Es muss dann die Prägung sich schon entsprechend viel aufgelöst haben.
Ja. Sonst passiert das nicht. Man kann nicht versuchen, demütig zu sein. Also viele machen das, glauben, dass es geht. Auch im Buddhismus ist da die Tendenz, im Tibetischen auch die ganzen Niederwerfungen, die man macht, wenn man da sich den heiligen Bergen nähert, dann wirft man sich dauernd vor sich selber hin. weil das dann die Demut bewirken soll. Aber es tut es nicht, weil je mehr ich mich dann hingeworfen habe, umso mehr Kilometer, umso besonderer bin ich dann, weil ich so besonders demütig bin.
Aber es könnte trotzdem sein, dass Demut ist, zufällig.
Das könnte sein, ja. Ja. Also könnte sein, dass man das aus der Energie von Demut...
Immer schon vorsichtig.
Ja, kann jederzeit sein. Aber wann immer man versucht, demütig zu sein, ist es schon nicht mehr demütig. Ja? Das ist der Haken da an dieser Sache. Also Demut passiert. Hingabe passiert. Loslassen passiert. Geht nicht wirklich. Passiert noch nicht mal, aber nicht mehr an etwas festhalten passiert. Loslassen geht nicht. Es muss dann immer jemand da sein, der das tut. Und der Interesse an dem hat, woran er festhält, lässt nicht los. Also sozusagen wird das System dazu gezwungen, demütig zu sein, loszulassen, sich hinzugeben und so weiter und so weiter.
Ja,
so weil diese tollen Dinge nicht mehr anzuhalten.
Wenn es ankommt, aus meiner Perspektive, ja, ist es dann schon wieder nicht mehr Demut, sondern einfach Bewusstsein.
Ja, das ist dann schon nicht mehr Demut. Demut ist eine Folge davon, dass sich Dinge erlösen im System, so wie du es auch gesagt hast. Wenn sich bestimmte Aspekte oder das Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad erlöst hat im System, dann taucht Demut auf von alleine.
Also allein, Demut weißt du, ist nur eine Vorstellung und ja, irgendwann erübrigt sie sich.
Ja, ganz genau. Punkt. So wie Mut auch. Die Punkt. Beiden gehören zusammen. Mut auch. Ich brauche Mut, um mich der Angst zu stellen, nicht mehr zu sein zum Beispiel. Den hast du nicht, wenn es nicht ansteht. Wenn es ansteht, hast du den und da brauchst du auch keinen Mut mehr. Ja? Es passiert einfach. So ist mit der Demut auch. Mhm. Nur in Bezug auf eben.
Abgehakt.
Ja.
Mut und Demut. Abgehakt.
Beides. Gut. Okay, was können wir noch abhaken?
Das passt schon.
Jetzt können wir noch ein paar mehr.
Nein, immer zu. Vielleicht auch noch mehr Ideen.
Ja, ich meine, es ist ja auch die Idee da, dass man eine weltliche Anhaftung beseitigt auf allen Ebenen. Es geht dabei um die innere Anhaftung. Und selbst die kann man nicht beseitigen. Wenn es ansteht, dass die wegfallen, fallen die weg, die Anhaftung. Es macht keinen Sinn, alles wegzugeben, was man hat, weil man meint, man sollte nicht anhaften oder so, wie das die Tendenz ist, ins Kloster zu gehen. Und die meisten Menschen, die da sind, bis auf wenige Ausnahmen, sind da und sehen sich nach dem, was sie da zurückgelassen haben.
Naja, aber das ist ja im Bewusstsein angelegt.
Also das ist angelegt, das ist so gar keine Frage. Das ist ja auch keine Kritik.
Nein, ich sage
das. Alles angelegt. Ja, kann nicht anders sein, als es sich ausgeht.
Gehört zum Ganzen.
Gehört zum Ganzen. Und wie gesagt, Arroganz ist nun mal die Idee, dass man jemand ist, der besonders ist und der eben losgelöst ist von allem anderen um sich herum und eigentlich weiß, was für die Welt gut ist. Ja? Und das Gegenteil, das Gegenstück davon ist Demut, dass man sieht, okay, ich bin das nicht, der bestimmt, sondern es ist eine, ich will vorsichtig sein, höhere Macht. Ja? Eine Qualität, die ich anschätze, mehr als mich selbst, als das, was hier funktioniert. Und daraus erwächst Demut, dass man sieht, ich tue es nicht und unglaublich, es ist eine Form von Dankbarkeit auch damit verbunden. Ja? Dankbar zu sein, was sich da tut, was man selber nicht bestimmt hat. Und sich auch oft gar nicht so gut ausdenken kann, wie es sich im Leben vollzieht. Kann man nicht. Da muss man einfach nur demütig sein. Und man ist nicht in der Lage zu wissen, was für das Ganze gut ist. Keine Ahnung. Aber so denken die Menschen. Die meisten denken, die wissen ganz genau, was für die Welt gut ist. Was als nächstes passieren muss. Haben aber keine Ahnung von den eigenen inneren Zusammenhängen und schon gar nicht von denen, die das Gesamte betreffen. Das ist Arroganz.
Dann wäre es ja mit der Dankbarkeit dasselbe.
Dann erklär mir mal, wie du das gerne als dasselbe hättest.
Also das ist ein Müssen, dankbar zu sein.
Nein.
Also in dem Sinn von vorher.
Ja. Ja, Dankbarkeit ist.
Passiert, weil es jetzt passiert.
Ja, Dankbarkeit ist, wenn sie ist. Aber zu denken, ich müsste jetzt dankbar sein, kann man vergessen. Ja? Ist keine Dankbarkeit.
Genau. Und wer ist dankbar? Ist es dann schon wieder wer oder was?
Das natürlich auch. Das müssen wir zu all denen natürlich dazuordnen. Ja. Ja, zu dem und zu Hingabe und so weiter. Und auch Dankbarkeit. Ja. Okay. Haben wir noch was abgehakt?
Doch noch. Alle Dinge sind da.
Okay. Okay. Gut. Ja, danke. Okay. Dann muss ich jetzt leider. Er ist bestimmt in dieser Form, durch diese Form, dass wir jetzt uns dessen gewahr wurden, dass die Zeit verstrichen ist, die es nicht gibt. Gut, Dankeschön fürs Herzen. Vielen Dank. Auch, dass ihr die Stille so lange ausgehalten habt, unglaublich. Ich dachte schon, ich habe heute Abend frei, aber hat sich dann doch nicht so gefügt. Ja. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.